Wenn wir dekarbonisieren wollen, dann gibt es einerseits den Weg, komplett auf Zement zu verzichten, was unwahrscheinlich ist, da wir es zum Bau von Häusern und Brücken benötigen. Oder andererseits machen wir CCS und finden einen Weg, das CO2 zu speichern.
Das hat Anders Pettersen dem NDR gesagt. Er ist Leiter eines Projekts, bei dem das CO2 eines Zementwerks im norwegischen Brevik abgefangen wird, damit es dann unterirdisch eingelagert werden kann und nicht die Erde aufheizt. Das Zementwerk ist das erste seiner Art, also mit seiner solchen Anlage im industriellen Maßstab. Doch ob das wirklich eine gute Idee ist, das ist umstritten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Taz und Klimareporter. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt der Taz und ich spreche heute mit Jonas Waag, unserem Klimaredakteur. Hi Jonas.
Hi. Ihr hört die Folge vom 20. Juni und das sind unsere Themen. Als erstes gucken wir nach Brasilien. Das Land will eigentlich ein grünes Image aufbauen, aber jetzt treibt die Regierung einen richtigen fossilen Boom an. Dann beschäftigen wir uns damit, dass Europas Plan zur Reduktion der klimaschädlichen Methanemissionen in Frage steht. Und zum Schluss sprechen wir noch über ein hochgelobtes und auch viel kritisiertes Projekt, ein Zementwerk in Norwegen, dessen CO2-Emissionen jetzt abgeschieden, mit dem Schiff abtransportiert und dann unterirdisch eingelagert werden. Da gucken wir uns zusammen an, was dafür spricht und warum es auch so viele GegnerInnen gibt.
Wir beginnen in Brasilien. Die brasilianische Regierung treibt die Nutzung fossiler Energieträger massiv voran. Am Dienstag hat die nationale Öl- und Gasagentur dort eine Versteigerung von 172 neuen Explorationsgebieten begonnen. Und die zum Angebot stehenden Förderflächen umfassen rund 145.000 Quadratkilometer. Zum Vergleich, das ist größer als Belgien, Niederlande und Luxemburg zusammen. Und wenn es da jetzt wirklich überall in die Produktion gehen würde, dann würde die anschließende Verbrennung des daraus resultierenden Öls und Gases 11 Milliarden Tonnen CO2 verursachen. Das hat das brasilianische Instituto Klimainfo ausgerechnet. Und das entspricht, ja, 11 Jahren der deutschen Emissionen auf aktuellem Niveau. Also es ist echt viel. Und dagegen gab und gibt es in Brasilien auch viel Protest entsprechend. Und die KlimaaktivistInnen sprechen von der Weltuntergangsauktion.
Eine brisante Sache daran ist auch, Brasilien wird ja dieses Jahr Gastgeber der Weltklimakonferenz. Im November treffen sich die Vereinten Nationen in Belém, einer Stadt im Amazonasgebiet. Und da bemüht sich Brasiliens Präsident Lula da Silva eigentlich um ein besonders grünes Image. Er hat zum Beispiel im ersten Jahr seiner aktuellen Amtszeit etliche Waldschutzmaßnahmen ergriffen. Denn Brasiliens großes ökologisches Problem ist ja die rapide Abholzung des Amazonasregenwalds. Der wird vor allem für die Landwirtschaft gerodet, damit Platz für Vieh und den Anbau seines Futters da ist. 2023 waren die Entwaldungsraten dann vergleichsweise gut, also niedriger. Letztes Jahr erreichte die Zerstörung im brasilianischen Amazonas aber wieder den größten Umfang seit 2016, hat eine Auswertung vom World Resources Institute im Mai gezeigt. Und im März wurde bekannt, dass Brasilien für die Klimakonferenz Regenwald abholzen lässt, um eine neue Autobahn zu bauen. Auch das widersprach dem Bild, das Lula eigentlich gern zeichnen will.
Ja, und jetzt spricht er sich auch tatsächlich für diese Bohrungen nach Öl und Gas aus und sagt, wir brauchen das Geld für die Energiewende. Am Dienstag wurde jetzt erstmal nicht die volle Menge an Lizenzen versteigert, aber immerhin, es ging 34 Öllizenzblöcke Anbieter. Dafür flossen umgerechnet rund 178 Millionen Euro. Und zum Zuge kam zum Beispiel Brasiliens halbstaatlicher Ölkonzern Petrobras, die US-Firmen Chevron und ExxonMobil, sowie der chinesische Ölriese CNPC. Und ein weiterer Kritikpunkt der Proteste gegen die Bohrungen ist auch, das belastet halt den Amazonas noch mehr. Also teilweise liegen die neuen Fördergebiete eben auch in besonders sensiblen Regionen. Und insgesamt ist es ja so, dass der Amazonas-Regenwald ein ganz wichtiger Teil des Klimasystems ist. Darin ist sehr viel Kohlenstoff gespeichert und der Wald reguliert große Teile des Klimas und der Niederschlagsmuster auch in ganz Lateinamerika. Und das weiter zu zerstören, hat also schwere Folgen.
Wir kommen zu unserem zweiten Thema. Die Europäische Union streitet über ihre Methanverordnung. Kurz zur Erinnerung, das ist eine Verordnung, die von Klima- und UmweltschützerInnen wirklich mal gelobt wurde. Methan ist das zweitwichtigste Treibhausgas. Es ist zwar weniger davon in der Atmosphäre als CO2 und die Partikel bleiben auch kürzer, aber sie wirken pro Partikel noch viel krasser erderhitzend. Und bei der Methanverordnung geht es darum, Unternehmen der Energiewirtschaft dazu zu bringen, ihren Methanausstoß zu reduzieren. Der Löwenanteil des Methans kommt zwar aus der Landwirtschaft, aber auch die Energiewirtschaft ist eben eine Quelle und das soll die Verordnung bekämpfen. Nur jetzt drängen einige Staaten darauf, das zu verwässern.
Lass uns noch mal kurz gucken, was die Verordnung eigentlich bringt. Erstens, sie zwingt Produzenten von Öl, Gas und Kohle, ihre Methanemissionen überhaupt erstmal zu erfassen und zu melden, nämlich ab 2028. Dasselbe gilt für Importeure, die solche Produkte eben aus dem Ausland einkaufen. Wie viel das ist, also wie viel Methan da anfällt, das wissen viele Unternehmen nämlich bisher gar nicht, denn die Emissionen, die stammen vor allem aus Lecks, also sie sind unbeabsichtigt oder sind nicht geplant und es ist für Unternehmen oft billiger, das einfach zu ignorieren. Also das ist schon interessant, denn Methan ist ja im Prinzip Erdgas, also ein wertvolles und verkäufliches Produkt. Aber so eine tausende Kilometer lange Pipeline zum Beispiel, ne, irgendwie durch die Pampa, abzufahren und überall auf Löcher zu kontrollieren, das ist natürlich auch aufwendig und teuer und deshalb wird es oft einfach nicht gemacht. Und auch bei Bohrungen nach Gas und Öl oder auch im Kohletagebau entweicht eben Methan, das im Boden steckt, quasi versehentlich. Das müssen die Unternehmen also demnächst wenigstens mal messen und dokumentieren, wenn sie in der EU produzieren oder verkaufen wollen und ab 2030 sollen dann für neu geschlossene Lieferverträge Höchstwerte für die Methanintensität gelten.
Dagegen sind Länder, die entweder rechtsgerichtete Regierungen haben oder einen mindestens halbstaatlichen Öl- und Gaskonzern wie Italien, Polen, Rumänien, Slowenien, Tschechien oder Griechenland. Und die haben sich jetzt bei einer Sitzung des Europäischen Ministerrats auch so weit durchgesetzt, dass da in einer Abschlusserklärung zu einer Sitzung vom Montag drin steht, man bekräftige, dass existierendes Energierecht möglicherweise vereinfacht werden müsse, zum Beispiel im Kontext der Methanverordnung. Das ist ein Auftrag an die EU-Kommission, die innerhalb der Europäischen Union den Auftakt zu neuen Gesetzen gibt, die Vereinfachung der Methanverordnung anzustoßen. Bisher sieht es nicht so aus, als hätte der zuständige EU-Kommissar offene Ohren dafür, das ist Dan Jorgensen aus Dänemark. Er sagte diese Woche, die Kommission halte es nicht für nötig, die Gesetzgebung nochmal aufzunehmen.
Wenn es dabei bleibt, hätte er da auf jeden Fall auch zahlreiche KlimaschützerInnen und auch Forschende hinter sich. Ich komme gerade von der Klimakonferenz in Bonn, in der die Vereinten Nationen ihre große Weltklimakonferenz, also die Ende des Jahres in Brasilien, vorbereiten. Du fährst ja auch nächste Woche hin. Und da wurde auf jeden Fall am Montag auch ein Aufruf gestartet in diese Richtung. NGOs und WissenschaftlerInnen haben da zusammen ein globales Abkommen zur Reduktion von Methanemissionen gefordert, das verpflichtende Ziele setzt. Weniger Methan auszustoßen sei der schnellste und wirkungsvollste Weg, den kurzfristigen globalen Temperaturanstieg zu verringern, stand da drin. Und das hat eben auch wieder mit der eher geringen Dauer zu tun, die Methan in der Atmosphäre bleibt, nämlich so 12 Jahre, dann wird's abgebaut. Bei CO2 sind es teilweise Jahrhunderte. Also das heißt, ein geringerer Methanausstoß, der macht sich viel schneller bemerkbar. Und das brauchen wir natürlich unbedingt.
Bei unserem letzten Thema für heute geht es um ein Zementwerk in Brevik in Norwegen. Das ist 109 Jahre alt und seit Mittwoch wieder eine Hightech-Fabrik. Denn an die Fabrik wurde eine Anlage angeschlossen, die CO2 aus den Abgasen der Zementherstellung filtert. Dadurch wird der hergestellte Zement, den man für die Produktion von Beton braucht, klimafreundlicher. Um die Hälfte etwa. Der Chef von Heidelberg Materials, einem deutschen Baustoffunternehmen, dem die Fabrik gehört, hat dazu bei der Eröffnung gesagt, der heutige Tag ist ein historischer Meilenstein und eine tektonische Verschiebung in der Welt des Bauens. Dominik von Achten heißt der Mann.
Ja, historischer Meilenstein. Da hat er recht in dem Sinne, denn die Zementfabrik in Brevik ist damit die erste auf der Welt, die in industriellem Maßstab Zement herstellt und dabei das CO2 filtert, technisch korrekt sagt man abscheidet. Von Achten hat außerdem gesagt, die Anlage könne als Blaupause für ganze Industriezweige auf dem Weg zur Klimaneutralität dienen. Es ist nämlich so, dass die Produktion von Zement und Beton etwa 7% der weltweiten CO2-Emissionen ausmacht, also etwa so viel wie ganz Indien.
Die Zementherstellung ist einer dieser Prozesse, wo das Problem nicht die benötigte Energie ist, wie zum Beispiel bei der Glasherstellung. Die ist aktuell schwer zu dekarbonisieren, weil man Erdgas braucht, um die Öfen heiß genug zu bekommen. Das Erdgas lässt sich aber mit grünem Wasserstoff ersetzen, wenn irgendwann genug davon da ist. Und dann wäre die Glasproduktion deutlich weniger klimaschädlich als aktuell. Aber bei der Zementherstellung entsteht das CO2 vor allem, weil man für Zement erstmal Kalk herstellt. Und zwar aus Calciumcarbonat. Und bei diesem Prozess entsteht CO2. Das ist einfach chemisch so und da lässt sich auch nicht dran rütteln. Deswegen sagt die Industrie, wir wollen ja weiter Häuser bauen, also brauchen wir diese CO2-Abscheidung. Und ich muss sagen, in diesem ganzen Komplex gibt's echt gute Argumente auf beiden Seiten. Denn natürlich halten viele UmweltschützerInnen diese ganze Geschichte für Humbug oder, wie es mir Carsten Schmidt von Greenpeace gesagt hat, eine riesige PR-Show und ökonomischer Irrsinn.
Ja, er sagt es, weil das Projekt Milliarden gekostet hat und ohne die riesige Förderung der norwegischen Regierung niemals möglich gewesen wäre. Und dann wird eben ja noch nicht mal besonders viel von dem CO2 eingefangen, das bei der Herstellung entsteht, sondern eben nur die Hälfte. Der Beton, den Heidelberg Materials daraus jetzt fertigt, ist außerdem viel teurer als herkömmlicher Beton. Und wie teuer genau, sagt das Unternehmen gar nicht. Aber ein Hinweis lässt sich vielleicht vom einzig bekannten Käufer ableiten. Das ist nämlich das Nobel Center, ein neues Gebäude der Nobelpreisstiftung in Stockholm. Das soll besonders umweltfreundlich gebaut werden und eine Art Leuchtturmprojekt für nachhaltiges Bauen sein. Und dafür wird jetzt eben dieser spezifische Zement eingekauft. Für die normale Anwendung als Baustoff ist dieser klimafreundlichere Beton also noch nicht attraktiv.
Norwegen sagt jetzt, wir sind ein reiches Land und einen Teil dieses Reichtums stecken wir in Technologien, die essentiell für den Klimaschutz sind. Aber warum ist Norwegen ein reiches Land? Weil es seit Jahrzehnten gigantische Mengen Öl und Gas exportiert, also für die Erderhitzung mitverantwortlich ist. Carsten Schmidt von Greenpeace glaubt, dass diese ganze CO2-Abscheidungsgeschichte nur dazu da ist, den heimischen Öl- und Gassektor laufen lassen zu können, weil die ja dann behaupten können, sie verpressen das CO2 auch wieder, das sie ausstoßen. Und tatsächlich ist es so, dass der Transport des CO2 aus dem Zementwerk in Brevik genauso wie die Speicherung von Northern Lights übernommen wird. Das ist ein Konsortium aus Shell, Total und Equinor, dem norwegischen Öl- und Gasförderer, der mehrheitlich im Besitz des norwegischen Staates ist. Und gespeichert wird das CO2 in alten Gasfeldern.
Aber dass wir CCS brauchen, also die Abscheidung und die Speicherung von CO2, das sagt auch der Weltklimarat, der ja als Goldstandard der Klimaforschung gilt. Das kann auch ein Grund sein, die ganzen Subventionen für CCS aus Norwegen sinnvoll zu finden. Es mag ja sein, dass CCS aktuell noch ja eben sehr teuer ist, aber die Technologie brauchen wir in einem gewissen Maßstab eben tatsächlich laut Weltklimarat. Und jede laufende CCS-Anlage liefert IngenieurInnen die Möglichkeit, die Technologie besser und billiger zu machen.
In der Diskussion, wofür genau wir CCS brauchen, geht es dann oft um Industriezweige, wo es schwer ist, den Ausstoß von CO2 zu vermeiden. Und die Baustoffindustrie sagt eben, sie gehören dazu. Greenpeace wiederum sagt, beim Bauen Beton als alternativlos zu bezeichnen, ist Quatsch. Erstens könne man Beton auch mit anderen Zutaten und Prozessen herstellen, sodass man weniger Zement braucht. Und zweitens gibt es ja einen Baustoff, wo man gar nichts machen muss, damit er klimafreundlich ist, Holz. Würde man mehr Holz verbauen, anders Städte planen, mehr recyceln, dann wäre gar nicht so viel neuer Zement nötig. Heidelberg Materials, die mit Zement Geld verdienen, hört das natürlich nicht so gern.
Genau. Das war's für heute mit dem Klima-Update. Wenn ihr uns gern hört, abonniert uns gern und hinterlasst uns eine Bewertung. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de.
Schönes Wochenende.
Von mir auch. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.